Der Regen fiel seit Stunden, vielleicht auch seit Tagen. Zeit war in Greenville längst bedeutungslos geworden. Aus dem aschgrauen Himmel strömte unaufhörlich eine ätzende Nässe herab, die selbst das letzte bisschen Leben aus der Erde sog. Der Boden war aufgesprungen, verbrannt, leblos. Ein Ort, an dem kein Baum mehr Wurzeln schlug und kein Vogel mehr sang. Ezekiel stand am Rand des Flusses, ein stiller Schatten zwischen sterbenden Welten. Hinter ihm, nur ein paar Schritte entfernt, kämpfte sein Sohn Nilo mit der Kälte. Er war barfüßig, sein dünner Körper zitterte unter nasser Kleidung. Hinter einem knochigen, toten Baum suchte er vergeblich Schutz vor dem Regen, um sich zu erleichtern. »Nilo, beeil dich, es wird dunkel«, rief Ezekiel mit brüchiger Stimme, die vom Wind fortgetragen wurde. »Ich versuch's ja«, rief der Junge zurück, seine Zähne klapperten. Ezekiel sagte nichts weiter. Was hätte er auch sagen sollen? Sie hatten gelernt, einander Raum zu lassen, auch inmitten des Untergangs. Der Regen war nicht mehr nur ein Ärgernis. Er war ein Urteil. Säure durchzog jede Tropfen. Wer zu lange ungeschützt blieb, spürte es zuerst auf der Haut. Ein Brennen, ein Jucken, dann offene Stellen und irgendwann die Leere. Ezekiel ließ sich auf einen umgestürzten Stamm nieder, der am Rande des Flussufers feststeckte. Die Strömung war stark, das Wasser grau, fast schwarz, als würde der Fluss selbst das Leid der Stadt in sich tragen. Früher war dieser Ort lebendig gewesen. Kinder hatten hier gelacht, Familien hatten Picknickdecken ausgebreitet, Boote hatten das Wasser durchpflügt. Heute war er nur noch ein Fluss der Toten. Er schloss die Augen. Seine Gedanken drifteten wie das Wasser, schwer, träge, erschöpft. In den letzten Monaten war er mager geworden. Seine Knochen zeichneten sich unter der schmutzigen Kleidung ab. Essen gab es kaum noch. Wasser war ein Fluch. Und der Gedanke, irgendwann an Dehydrierung zu sterben, während es vom Himmel herabregnete, hatte längst seinen morbiden Witz verloren. Ein Geräusch ließ ihn die Augen wieder öffnen. Ein leises Platschen. Nicht weit, flussaufwärts. Ezekiel hob den Blick. Etwas trieb in der Strömung. Zuerst glaubte er an ein Stück Treibholz, geformt wie ein umgestürzter Ast oder eine Wurzel. Doch das Objekt kam näher. Die Form wurde klarer. Es war kein Holz. Es war ein Körper. Ein Mensch. Nackt. Entstellt. Ohne Haut. Die Muskeln lagen offen, das Fleisch leuchtete blutig in der Dämmerung. Der Kopf hing schief zur Seite, als würde der Tod den Hals nicht mehr halten können. Ezekiel schluckte. »Nicht schon wieder«, murmelte er. Doch der eine Körper blieb nicht allein. Weitere folgten. Einer nach dem anderen trieb in der Strömung vorbei. Ein makabrer Zug der Gescheiterten. Manche hatten keine Gliedmaßen mehr, andere fehlten Köpfe, Augen, selbst Rippen. Manche waren in der Mitte durchgerissen. All ihre Haut war entfernt worden, als wäre sie systematisch abgezogen. Ihre Identitäten waren längst verloren. Sie waren nur noch leere Hüllen in einer Hölle ohne Namen. Diese Menschen hatten es versucht. Sie hatten die Grenze überqueren wollen. Hinaus aus der Stadt, vorbei an den dunklen Zonen. Doch sie waren aufgehalten worden. Von den Wächtern. Von dem, was draußen lauerte. Nun waren sie Teil des Flusses geworden. Ezekiel spürte, wie sich ein Knoten in seiner Kehle bildete. Für einen winzigen Moment erlaubte er sich, an andere Zeiten zu denken. An den Strand. An Virelle. An den Tag, an dem Nilo schwimmen lernte. Sie hatten Eis gegessen. Es war heiß gewesen, die Sonne hatte geschienen, der Himmel war klar. Wie lange war das her? 5 Jahre? 6? Ein Rauschen. Diesmal näher. Direkt am Ufer blieb etwas hängen. Es war wieder ein Körper. Doch dieser hier war anders. Er war angezogen. Unversehrt. Und er atmete. »Nilo, komm her! Schnell!« rief Ezekiel mit einem Funken Hoffnung in der Stimme. Der Junge kam zögerlich heran, sein Gesicht war blass, seine Augen müde. »Was ist los?« Ezekiel kniete sich nieder und beugte sich über den jungen Mann. Anfang 20, kräftiger Körper, langes schwarzes Haar, ein ruhiges Gesicht trotz der Nässe und Kälte. »Er lebt«, sagte Ezekiel fast ungläubig. »Gib mir die Decke.« Nilo zog ein klatschnasses Stück Stoff aus seinem Rucksack. Es war alles, was sie hatten. Ezekiel wickelte den Fremden so gut er konnte ein und hiefte ihn mit Mühe auf seine Schulter. »Was, wenn er so ist wie die anderen?« fragte Nilo leise. Ezekiel schüttelte den Kopf. »Er sieht zu gesund aus. Zu echt. Wohin jetzt? Zurück zur Zuflucht. So schnell wie möglich.« Sie liefen los durch den Regen, durch den Morast, der Weg zurück zur Ruine, die sie für eine Nacht zu Hause genannt hatten, dauerte fast 2 Stunden. Ezekiel war am Ende seiner Kräfte, seine Beine drohten bei jedem Schritt nachzugeben. Der junge Fremde wog schwer auf seiner Schulter, doch er ließ nicht locker, nicht jetzt. Die Schatten wurden länger und der Regen hörte nicht auf. Als sie schließlich die verfallene Hütte erreichten, legte Ezekiel den Mann auf die trockenste Stelle des Bodens, entzündete mit Mühe ein paar Funken, während Nilo die wenigen Habseligkeiten auspackte. Der Abend kam, kalt und schweigsam. Sie waren nicht allein, nicht mehr. Und irgendetwas sagte Ezekiel, dass dieser Fremde der Schlüssel war zum Weiterleben. Oder zum Untergang. Der Wind war rauer geworden. In der alten, halb eingestürzten Hütte flackerte ein kümmerliches Feuer, das mehr Schatten warf, als Wärme spendete. Der Regen schlug gegen die morschen Holzplanken wie klopfende Finger aus einer anderen Welt, unaufhörlich und erbarmungslos. Nilo saß dicht an Ezekiels Seite, die Beine angezogen, in eine schmutzige Decke gehüllt. Zwischen ihnen lag der fremde junge Mann, regungslos, blass, seine Haut war kalt, aber der Puls schwach und stetig. »Ich gehe nach Nahrung suchen«, sagte Nilo plötzlich. Seine Stimme klang entschlossener, als sie hätte sein sollen für einen 10-Jährigen. Ezekiel sah ihn an. »Wir haben hier schon gesucht. Die Vorräte sind weg. Diese Ruine wurde längst geplündert.« Doch Nilo schüttelte den Kopf. »Vielleicht hast du was übersehen.« Er war wie seine Mutter. Dickköpfig, unbeirrbar, voller Hoffnung in einer Welt, in der Hoffnung ein Fluch war. Ezekiel wollte ihn zurückhalten, doch seine Worte blieben unausgesprochen. Stattdessen nickte er müde und wandte sich dem Fremden zu. Der Mann zuckte, nur leicht, kaum wahrnehmbar, aber es war da. Ezekiel beugte sich näher, als sich der Körper ruckartig spannte. Ein Husten, rasselnd und heiser, durchbrach die Stille. »Wasser«, flüsterte der Mann. Ezekiel hob vorsichtig seinen Kopf und ließ ihm ein paar Tropfen aus der Wasserflasche in den Mund laufen. Der Fremde hustete erneut, schluckte schwer, dann öffnete er langsam die Augen. Dunkelbraun waren sie und voller Verwirrung. »Was ist passiert?«, fragte er schwach. »Du bist am Fluss gefunden worden. Bewusstlos. Mein Name ist Ezekiel. Das hier war Greenville.« Der Mann setzte sich leicht auf, schloss dann schmerzhaft die Augen und fasste sich an den Hinterkopf. Ezekiel bemerkte nun die Wunde deutlicher. Eine lange, klaffende Platzwunde, getarnt unter den nassen Haaren. Sie hatte aufgehört zu bluten, aber war entzündet und sah nicht gut aus. »Ich heiße Tarik«, sagte der Mann leise. »Ich war spazieren, es war warm, Sommer, ich war unterwegs zu einem Picknick und dann ein grelles Licht, dann nichts mehr.« Ezekiel starrte ihn an. »Ein Picknick? In Greenville? Hier gibt es keinen Sommer mehr, nicht seit 7 Jahren.« Tarik runzelte die Stirn. »Was?« »Es ist 2019. Ich bin mir sicher.« Ezekiel lehnte sich zurück, Seine Gedanken begannen zu kreisen. Die Jahre, das Licht, die Herkunft. Es ergab keinen Sinn. Oder doch? Wenn Tarek die Wahrheit sagte, dann war er nicht nur aus einer anderen Welt gekommen, sondern auch aus einer anderen Zeit. Dein Kopf muss schlimmer verletzt sein, als ich dachte, sagte Ezekiel schließlich. Ruh dich aus. Tarek nickte langsam und schloss wieder die Augen. Wenig später kam Nilo zurück. Seine Hände zitterten, aber in ihnen hielt er zwei Konservendosen und drei alte Plastikflaschen mit Wasser. Ich habe sie unter den Dielen gefunden, sagte er mit einem triumphierenden Lächeln. Ezekiel war sprachlos. Du hast gut gearbeitet, richtig gut. Sie wärmten die Bohnen über dem Feuer und für einen kurzen Moment war da etwas, das sie fast vergessen hatten, ein Hauch von Geborgenheit. Tarek erwachte wieder, noch benommen, aber stabiler. Er aß ein paar Löffel der Bohnen, trank vorsichtig etwas Wasser. Dann sah er sich um. Ist das ein verlassenes Haus? Warum bin ich nicht im Krankenhaus? Ezekiel antwortete nicht sofort. Er spürte, dass Tarek noch nicht bereit war, die ganze Wahrheit zu hören, dass diese Welt ihn zerreißen würde, wenn er sie zu schnell sah. Das ist jetzt dein Krankenhaus, sagte er stattdessen. Ruh dich aus. Morgen geht der Weg weiter. Später in der Nacht, während Nilo endlich eingeschlafen war, hockte sich Ezekiel neben das Feuer. Der Regen prasselte weiter auf das Dach. Er sah Tarek an, der in den Dämmerzustand zwischen Schlaf und Erwachen glitt. Etwas an dem Mann war anders. Seine Haut war zu glatt, seine Haare zu gepflegt, sein Blick zu klar. Er war ein Besucher, nicht von außerhalb, sondern von davor. Ezekiel stand auf, trat vorsichtig zum Fenster. Durch die Ritzen in den Planken sah er die Straße. Leere Häuser, eingefallene Dächer, verwitterte Mauern. In der Mitte der Straße stand eine Frau, regungslos, mit dem Rücken zu ihm. Nicht schon wieder, flüsterte Ezekiel. Sie trug ein weißes Kleid. Ihre Schulter war offen, die Wunde dick und gelblich entzündet. Ihr Körper stand still, zu still, so still, wie nur etwas stehen kann, das schon lange aufgehört hatte zu leben. Ezekiel griff nach seinem Messer. Bleib bei Nilo, sagte er leise zu Tarek, der ihn verwundert ansah. Dann öffnete er die Tür. Die Nacht roch nach Blut und Galle. Ezekiel trat hinaus in die Nacht, sein altes Jagdmesser fest in der Hand. Der Regen war eisig und schwer. Jeder Tropfen brannte auf der Haut wie verdünnte Säure. Die Frau stand noch immer da, regungslos, mit dem Rücken zu ihm, als wäre sie eine Figur aus Wachs, aus Fleisch geformt und dann vergessen. Ihr Kleid klebte am Körper, weißlich durchsichtig vom Regen, doch der Blick blieb auf die offene Wunde an ihrer Schulter gerichtet. Dickflüssiger, gelblicher Eiter sickerte aus der klaffenden Stelle, und selbst bei schwachem Licht war zu erkennen, dass sich dunkle Adern um die Verletzung zogen wie Risse in einer zerbrechlichen Porzellanpuppe. Ezekiel näherte sich langsam. Seine Schritte waren leise, geübt. Die Frau rührte sich nicht. Kein Zittern, kein Schwanken. Nicht einmal das natürliche Wippen des Körpers im Wind. Ihre Haare, lang und schwarz, waren verklebt und hingen wie nasse Fäden über ihre Schultern. Er war nun nur noch wenige Schritte von ihr entfernt, und doch drehte sie sich nicht um. Er sprach kein Wort. Stattdessen griff er mit einer schnellen Bewegung in ihr Haar, riss den Kopf nach hinten und zog in der gleichen Bewegung das Messer quer über ihre Kehle. Ein tiefer Schnitt, sauber, geübt. Das Blut kam langsam, dunkelrot und zähflüssig. Kein Schrei, kein Zucken, kein Widerstand. »Es tut mir leid«, flüsterte Ezekiel. Sie sank zu Boden, regungslos. Hinter ihm hörte er Schritte, hektisch, unbeholfen. Es war Tarek. »Was hast du getan?« rief er, außer Atem voller Entsetzen. Ezekiel wandte sich um, seine Hände blutverschmiert. sein Blick kalt. »Ich habe sie erlöst.« »Erlöst? Du hast sie ermordet?« »Nein, du verstehst nicht, was sie war. Du kommst aus einer anderen Welt.« Tariq wollte etwas sagen, doch Ezekiel trat einen Schritt auf ihn zu. »Du hast sie nicht gesehen. Ihre Augen, ihre Haut. Sie war leer. Einer von ihnen.« »Leeren? Was meinst du damit?« Ezekiel deutete auf den leblosen Körper. Die Frau lag da wie eine Puppe, der jemand die Batterien entnommen hatte. Ihr Gesicht war leer, tot, und doch hatte es eine Ruhe, eine entsetzliche Abwesenheit von allem Menschlichen. Sie waren früher wie wir, Menschen, Mütter, Väter, Arbeiter, Ärzte. Doch der Regen, er nimmt ihnen alles. Erst die Erinnerung, dann die Emotionen. Am Ende bleiben nur noch Körper, die durch die Straßen wandern, verletzt, verwundet, aber gleichgültig. Sie kümmern sich nicht mehr um Schmerz oder Angst oder Hoffnung. Tariq starrte ihn an. Die Worte klangen wie das Wahnsinnige eines Verzweifelten. Und doch war da etwas in Ezekiels Augen, das ihn verstummen ließ. Überzeugung und Erschöpfung. Tiefer, unausweichlicher Schmerz. »Ich habe sie nicht getötet«, wiederholte Ezekiel. »Ich habe sie befreit.« Tariq wich zurück, doch Ezekiel hob nur langsam das Messer und reichte es ihm, mit dem Griff zuerst. »Wenn du mir nicht glaubst, dann schütz dich selbst.« Tariq nahm es zögernd entgegen. Seine Hände zitterten. »Du brauchst es«, sagte Ezekiel, »denn sie kommen wieder. Immer. Und irgendwann erkennen sie dich nicht mehr.« Die beiden Männer standen einen Moment schweigend da, während der Regen leise auf den Körper der Frau fiel. Es war, als würde selbst die Welt den Tod nicht mehr bemerken. Am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg. Der Regen hatte in den frühen Stunden in einen schneidenden Wind übergegangen. Die Stadt war nicht mehr nur grau, sie war leer. Stille Häuser, ausgebrannte Autos, zerborstene Fenster. Und kein Laut, außer dem Heulen des Windes. Ezekiel ging voraus, Nilo hinter ihm, Tariq an der Seite. Der junge Mann wirkte verändert. Die erste Verwirrung war verschwunden, ersetzt durch eine Mischung aus Furcht und Neugier. »Wohin gehen wir?«, fragte er. »Dem Fluss entlang«, antwortete Ezekiel. »Wenn du reingefallen bist, dann musst du irgendwo hergekommen sein. Vielleicht gibt es dort eine Schwachstelle in der Grenze, eine Lücke, durch die wir entkommen können.« »Die Grenze?«, fragte Tariq. »Ein Wall«, antwortete Nilo leise. »Aus Menschen.« Tariq blieb stehen. »Was meinst du damit?« Ezekiel drehte sich zu ihm um. »Sie haben versucht zu fliehen. Tausende, ganze Familien. Sie wurden umfunktioniert, aufgestellt, wie eine Barriere, hautlos, leblos, doch nicht tot.« Ein Schauder lief Tariq über den Rücken. »Und du willst dahin?« Ezekiel nickte. »Wenn du hereingekommen bist, dann gibt es einen Weg hinaus. Und wenn ich diesen Weg finden kann, bringe ich Nilo da raus, selbst wenn ich dafür alles zurücklassen muss.« »Was ist mit dir?«, fragte Tariq. Ezekiel sah ihn lange an. »Ich bin schon lange nicht mehr wichtig.« Am späten Nachmittag erreichten sie die Stelle, an der der Fluss begann, sich zu verengen. Die Strömung wurde schneller, das Ufer zerklüfteter. Es war die Grenze zur dunklen Zone, einem Ort, an dem die Leeren nicht mehr nur wandelten, sondern jagten. Die Luft war dicker hier, voller Geräusche, die aus dem Boden zu kommen schienen. Ein leises Klicken, ein rhythmisches Pochen, als würde etwas tief unter der Erde atmen. Nilo trat näher an seinen Vater. »Ist es hier?« Ezekiel nickte. »Bist du sicher, dass wir es schaffen?«, fragte Tariq leise. »Nein«, antwortete Ezekiel. »Aber es ist der einzige Weg.« In der Ferne flackerte etwas. Ein Licht. Kalt. Blau. Unwirklich. Ein Versprechen. Ein Ziel. Ein letzter Funke Hoffnung. Der Weg entlang des Flusses führte sie immer tiefer in das Herz des zerfallenen Landes. Die Umgebung wurde kälter, dunkler, stiller. Kein Wind mehr. Kein Tier. Nur noch das stetige Murmeln der Strömung, das plätschernd über verrottete Äste und ausgefranste Leichenteile zog, als sei es der einzige Rhythmus, der geblieben war. Es war eine unheimliche Ruhe, die Art, die einem das Gefühl gab, beobachtet zu werden, obwohl kein Auge zu sehen war. Ezekiel hielt immer wieder inne. Seine Augen scannten das Gelände, suchten nach Bewegungen, nach Schatten, nach etwas, das nicht stimmen konnte. Nilo sagte kein Wort. Seit Tagen sprach er kaum noch. Nur wenn man ihn direkt ansprach, antwortete er, knapp, aber klar. Tarik hingegen stellte Fragen, zunächst vorsichtig, dann fordernder. »Du sagtest, die Lehren, sie verlieren alles? Wie beginnt das?« Ezekiel blieb stehen. Ein altes Schild lag im Schlamm, kaum noch lesbar. Früher war hier eine Straße gewesen. Jetzt war da nur noch aufgebrochener Asphalt, durchzogen von Rissen und moosartigem Schimmel, der sich in rot-violetten Mustern ausbreitete. »Zuerst vergessen Sie Ihre Namen«, sagte Ezekiel leise. »Dann, wer Sie waren. Familien, Erinnerungen, selbst einfache Worte entgleiten Ihnen. Sie laufen durch den Regen und merken nicht einmal, dass Sie sterben. Verletzungen interessieren Sie nicht. Hunger verspüren Sie nicht mehr. Und am Ende sind Sie nur noch Körper.« Tarik fröstelte. »Und man kann nichts dagegen tun?« »Nein. Es beginnt still, heimlich. Manche merken es früh. Sie spüren, wie ihre Gedanken verschwimmen. Andere sind von einem Moment auf den nächsten weg. Virel war so.« »Deine Frau?« fragte Tarik behutsam. Ezekiel nickte, sein Blick starr auf einen zerfallenen Strommast gerichtet, der wie ein gekrümmtes Skelett aus der Erde ragte. »Während der zweiten Evakuierung, ich hielt ihre Hand, dann ließ sie los. Einfach so. Sie sah mich an, aber es war, als ob nichts mehr hinter ihren Augen war. Und dann ging sie in die Menge, ließ sich fallen, ließ sich zertreten.« Er schwieg. Der Regen setzte wieder ein, diesmal feiner, aber beißend. Ein Säurefilm legte sich auf Haut und Kleidung, brannte sich durch jeden Stoff, durch jede Pore. »Warum? Flieht ihr dann nicht?« fragte Tarik nach einer Weile, als sie sich wieder in Bewegung gesetzt hatten. »Wir haben es versucht, Tausende von uns. Es war ein Exodus, Kinder auf den Schultern ihrer Väter, Alte in Schubkarren, Koffer, Taschen, ganze Leben auf dem Rücken. Die Regierung versprach Hilfe. Doch als wir die Stadtgrenze erreichten, er verstummte. »Was war dort?« flüsterte Tarik. »Der Wall.« Nilo sprach das Wort mit erstickter Stimme aus. Tarik blieb stehen. »Was für ein Wall?« Ezekiel wandte sich langsam um. Seine Augen waren hohl, müde, aber fest. Ein Wall aus Menschen, hautlos, verstümmelt, lebendig aufgespießt, ihre Körper ineinander verwoben. Sie wollten uns damit abschrecken, vielleicht auch aufhalten. Ich weiß es nicht. Tarik trat zurück. »Das ist unmöglich.« »Das dachte ich auch. Doch ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gerochen.« Der Wind wehte eine Böe warmer Luft heran, ein Widerspruch zur Kälte um sie herum, aus der Richtung, aus der das bläuliche Licht flackerte. »Und nun willst du mit Nilo dorthin?« fragte Tarik mit belegter Stimme. »Nicht zum Wall. Dahinter. Irgendwo muss der Fluss durchgekommen sein. Wenn du hereingekommen bist, dann gibt es einen Weg hinaus.« Was, wenn es ein Zufall war, ein Fehler? Was, wenn ich nie hätte hier sein sollen? Ezekiel zuckte kaum merklich mit den Schultern. Dann ist es ein Fehler, den wir nutzen müssen. Sie liefen weiter. Der Weg wurde steiler, das Gelände zerklüfteter. Häuser waren kaum noch zu erkennen. Vielmehr standen dort klumpenartige Gebilde, deren Wände von Fleisch überzogen waren, von Adern durchzogen, die pulsartig zuckten, als atme der Boden selbst. »Was ist das?« fragte Tariq, die Hand um das Messer in seiner Jacke gelegt. »Die dunkle Zone beginnt«, antwortete Ezekiel. »Hier verändert sich alles.« »Was meinst du mit verändert?« »Der Boden lebt. Die Luft atmet. Die Dinge hier. Sie wachsen nicht. Sie entstehen. Spontan. Wie Tumore.« Sie näherten sich einem abgestürzten Bus, halb eingesunken im Boden. Aus seinem Inneren ragten Hände, Körperfragmente, unzählige Augen, die in verschiedene Richtungen blickten, aber keine Lider mehr hatten. Als sie vorbeigingen, bewegte sich nichts. Und doch hatte Ezekiel das Gefühl, dass sie beobachtet wurden. »Du hast gesagt, sie jagen. Wer?« fragte Tariq. »Die Wächter«, sagte Nilo plötzlich. Es war das erste Mal, dass er seit Stunden von sich aus sprach. Tariq sah ihn fragend an. »Was sind das für Wesen?« Ezekiel antwortete diesmal nicht sofort. Er wartete, bis sie sich dem Rand einer tiefen Senke näherten. Der Fluss floss darunter weiter, von Fleisch umgeben, das pulsierte, zuckte, lebte. »Sie sind das, was uns hier hält«, sagte er schließlich. »Sie sind das Ende von allem, und wir müssen an ihnen vorbei.« Tariq sagte nichts mehr. Stunden vergingen, oder waren es nur Minuten? Zeit hatte hier keine Bedeutung mehr. Es wurde dunkler, obwohl es längst Tag sein sollte. Das Licht, dieses kalte, bläuliche Glühen, war näher gekommen, und mit ihm ein Hoffnungsschimmer oder eine Falle. Denn in dieser Welt war selbst Hoffnung oft nur ein Köder. Der Weg führte sie zu einer Stelle, an der der Fluss in ein Labyrinth aus klaffenden Schluchten überging. Diese Region nannte man nur die Brücke. Doch es war keine Brücke im eigentlichen Sinn. Es war eine Zone aus zerfressenen Kratern, Überresten eingestürzter Gebäude und Leichenfeldern, durchzogen von halb verrottetem Asphalt, rostigen Fahrzeugwracks und deformierten menschlichen Überresten, die wie Treibgut zwischen den Trümmern lagen. Der Fluss teilte sich hier in mehrere Nebenarme, die sich durch die von Fleisch überwucherte Landschaft zogen. Das Wasser war nun trüber als je zuvor, mit schmierigen Schlieren aus Blut und Fett. Eine bittere Kälte stieg von der Fläche auf, als ob der Boden selbst aus vergessenen Erinnerungen bestünde, die nun wieder an die Oberfläche drängten. »Das ist die Brücke?« fragte Tariq, der stehen blieb und fassungslos über das Areal blickte. Ezekiel nickte nur. »Wir nennen es so, weil man sie überqueren kann. Irgendwie. Dort drüben, jenseits dieser Hölle, beginnt die letzte Zone.« »Was erwartet uns dort?« wollte Tariq wissen. »Die dunkle Schwelle, das Tor zur Flucht. Wenn wir dem Fluss weiter folgen, erreichen wir die Stelle, wo du hereingekommen bist, und vielleicht auch hinaus.« Sie banden sich ein Seil um die Hüften, Ezekiel vorn, Tariq in der Mitte, Nilo ganz hinten. Etwa 3 Meter Abstand hielten sie zueinander. So konnten sie sich gegenseitig herausziehen, falls jemand abrutschte oder vom Boden verschluckt wurde, was hier nicht selten geschah. Der erste Schritt auf das Gebiet war wie der Übergang in eine andere Realität. Die Geräusche veränderten sich. Kein Wind mehr. Kein Regen. Nur ein konstantes, rhythmisches Klicken aus dem Untergrund. Es war kein natürliches Geräusch. Es klang wie das Schnappen von Zähnen oder das Öffnen und Schließen mechanischer Organe. »Bleibt ruhig. Bewegt euch langsam«, sagte Ezekiel. Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Sie setzten einen Fuß vor den anderen, jeder Schritt ein Risiko. Der Boden war instabil, brüchig, in manchen Bereichen gänzlich organisch. Sehnen spannten sich unter der Oberfläche, pulsierende Adern schlängelten sich zwischen Trümmern und Leibern hindurch. In der Ferne starrten entstellte Gestalten zu ihnen herüber, halb verwest, halb lebendig, ihre Münder offen, aber ohne Ton. »Was sind das für Dinger?« flüsterte Tarik, während er einen blutüberströmten Torso beobachtete, der aus einem gekippten Bus ragte. Seine Lippen bewegten sich, aber da war keine Stimme. »Leere«, sagte Ezekiel, »aber anders. Diese hier, sie imitieren noch. Sie erinnern sich daran, wie sie Menschen waren.« Ein durchbohrter Mann lag in einer eingestürzten Telefonzelle, ein Stück Metall durch seinen Oberkörper. Seine Augen waren geöffnet, die Pupillen klein wie Nadelspitzen. Als sie vorbeigingen, hob er langsam die Hand und formte mit den Lippen ein »Bitte!« »Nicht reagieren«, sagte Ezekiel. »Sie rufen nach Hilfe. Doch nicht, weil sie gerettet werden wollen, sondern weil sie dich vergessen machen wollen, wer du bist.« Nilo wich einen Schritt zurück, stolperte fast, doch das Seil hielt ihn. Tarik sah den Jungen an, sein Blick gemischt aus Sorge und Furcht. »Er ist zu jung für das alles«, murmelte er. »Zu jung, um zu sterben«, antwortete Ezekiel tonlos. »Deshalb gehen wir weiter.« Sie kamen an einer Stelle vorbei, an der ein Hochhaus in sich zusammengesackt war. Die oberen Etagen lagen wie eine Treppe über dem Boden verteilt. Fleisch war zwischen die Betonplatten gewachsen, durchzogen von gelbem Eiter, aus dem sich hier und da ein menschliches Auge oder ein Finger reckte. »Wie konnte es so weit kommen?«, fragte Tarik leise. »Weil niemand uns geholfen hat«, antwortete Ezekiel. »Als die Wolken kamen, sagte man, der Sturm dauere eine Woche. Eine Woche. Dann einen Monat. Dann war Funkstille. Die Welt hat Greenville vergessen.« Sie hielten inne. Vor ihnen ragte ein halb eingestürzter Highway auf, der schräg aus dem Boden ragte wie das Rückgrat eines uralten Riesen. Der Fluss führte darunter hindurch in eine von Nebel umhüllte Zone, aus der das blaue Licht sickerte, hell und kalt wie gefrorene Erinnerung. »Dort drüben«, sagte Ezekiel und zeigte auf die andere Seite, »das Licht, das Tor.« Tarik trat einen Schritt näher, seine Augen wurden groß. »Ich erkenne es«, flüsterte er. »Ich bin dort hineingegangen. Es war Sommer. Ich habe die Hitze gespürt. Und dann Licht, dann nur noch Regen. Dann wissen wir, wohin wir müssen«, sagte Ezekiel. Sie setzten den Weg fort. Plötzlich ein Geräusch. Lauter als das Klicken. Schwer, dröhnend, wie ein tiefer Atemzug aus dem Boden. Dann ein Beben. Der Boden zuckte unter ihnen. »Los«, rief Ezekiel, »jetzt!« Sie rannten. So schnell sie konnten, das Seil zwischen ihnen gespannt. Hinter ihnen öffnete sich der Boden. Etwas stieg daraus hervor, groß, schwarz. Dampfwolken quollen aus offenen Poren. Es war mehr als 3 Meter hoch, keine Arme, nur 2 stämmige Beine und ein Torso, der mit geschlossenen Augen bedeckt war. Ein Wächter. »Schneller«, keuchte Ezekiel. Die Kreatur öffnete eines der Augen. Ein leuchtend weißes, fast vollkommen irisloses Gebilde starrte in ihre Richtung. Dann das Klicken, diesmal laut, dröhnend, wie ein Ruf, wie ein Befehl. Aus dem Boden erhoben sich Tentakel, fleischige, zuckende Gliedmaßen, die nach ihnen griffen. Tarik schrie auf, als eines der Dinger seinen Arm streifte und ein brennendes Gefühl zurückließ. Nilo stolperte, doch Ezekiel riss ihn mit sich. Vor ihnen das Licht, blendend, unwirklich. Sie erreichten den Rand der Brücke. Der Boden hier war stabiler, das Licht pulsierte. Der Wächter hielt inne, als hätte er eine Grenze erreicht, die er nicht überschreiten durfte. »Warum stoppt er?«, keuchte Tarik. »Ich weiß es nicht«, flüsterte Ezekiel. »Vielleicht will er uns nicht folgen. Vielleicht kann er nicht.« Das Licht leuchtete heller. Es war das Tor. Und es war offen. Sie hatten den äußeren Rand der Brücke erreicht. Vor ihnen breitete sich eine Landschaft aus, die alle Vorstellungen des Entsetzlichen übertraf. Der Boden war nicht mehr aus Erde oder Stein, sondern aus schimmerndem Gewebe, gespickt mit Adern, Sehnen und blutigen Öffnungen, die wie atmende Münder zuckten. Das war kein Weg. Es war ein lebender Körper, ein endloses Feld aus verdrehter Biologie, als hätte man das Fleisch unzähliger Wesen ineinander geflochten, zu einem Netzwerk aus Schmerz und Wahnsinn. Der Fluss schnitt sich durch dieses Gebiet, immer trüber, dicker, schwärzer. Am Ufer lagen Reste von Menschen, nicht mehr als entstellte Puzzlestücke, in denen das Menschliche nur noch zu erahnen war. Augen ohne Lider, Kiefer ohne Zähne, Muskeln, die sich reflexartig bewegten, obwohl längst keine Seele mehr darin wohnte. »Ist das noch Teil der Stadt?«, fragte Tarik mit belegter Stimme, den Blick auf den Boden geheftet, der sich unter ihren Füßen leicht wölbte, als würde er ihren Tritt registrieren. Ezekiel antwortete nicht sofort. Er betrachtete die Umgebung mit wachsamem Blick. »Das ist jenseits der Stadt. Wir sind in der dunklen Zone. Jenseits der Ordnung. Jenseits der Hoffnung.« Nilo sagte nichts. Er hielt sich eng an Tarik. Sein Blick starrte auf einen Punkt im Nichts. Vielleicht hatte er gelernt, nicht mehr alles zu sehen. »Wie weit noch?«, fragte Tarik. »Wenige Stunden, wenn wir uns beeilen. Doch wir müssen leise sein. Hier lebt alles.« Die Geräusche um sie herum hatten sich verändert. Ein tiefer, pulsierender Laut kam aus dem Boden, ein Grollen, das sich wie ein ferner Herzschlag anfühlte. Aus der Ferne hörten sie wieder das Klicken, doch diesmal war es rhythmisch, fast wie ein Ruf. Es kam nicht mehr aus einer Richtung, sondern aus mehreren, als würde der gesamte Untergrund miteinander kommunizieren. Sie banden sich erneut aneinander, das Seil straff gespannt, während sie vorsichtig weitergingen. Jeder Schritt wurde zur Prüfung. Manches Fleisch war fest und trug sie sicher, anderes gab nach wie ein nasser Schwamm, und darunter lag nichts als schimmernder, blutiger Abgrund. Plötzlich ein Zucken. Direkt vor Ezekiel wuchs ein Tentakel aus dem Boden, schleimig, mit widerhakenartigen Auswüchsen. Er wich gerade noch rechtzeitig zurück, dann griff er zu seinem Messer und schlug zu. Das Fleisch zuckte, blutete, zog sich zurück. »Sie spüren uns«, murmelte Ezekiel. »Bewegt euch!« Sie rannten nun. Nicht schnell, aber mit Kraft. Mit Entschlossenheit. Der Weg wurde schmaler, das Fleisch dichter. Es wuchs an den Seiten nach oben, als wollten die Muskeln selbst eine Mauer bilden. Und dann die ersten Kreaturen. Sie waren keine Wächter. Kleiner, aber nicht weniger entsetzlich. Kreaturen ohne Augen. Ihre Haut verbrannt, aus deren Rücken dornenartige Gliedmaßen ragten. Sie krochen über das Fleisch, ließen ihre krallenartigen Füße tief in das lebendige Gewebe einsinken, ohne Widerstand. Ihre Münder waren zugenäht. Doch aus ihren Rachen kam ein kehliges, stotterndes Winseln. »Was zum...« begann Tarik, doch Ezekiel schnitt ihm das Wort ab. »Nicht reden. Nicht ansehen. Nicht anhalten.« Sie passierten die Wesen, die ihnen nicht folgten, aber sie spürten. Mit etwas, das jenseits von Augen lag. Aus ihren Mündern tropfte eine dunkle Flüssigkeit, die beim Auftreffen auf den Boden zischte. Einer der Tropfen fiel auf Nilos Stiefel. Er zuckte zurück, unterdrückte ein Keuchen. Die Sohle begann zu rauchen, ein Loch brannte sich in das Gummi. »Bist du verletzt?«, fragte Tarik rasch. Nilo schüttelte den Kopf, Tränen in den Augen. Ezekiel nickte nur. »Gut, weiter.« Der Fluss führte sie an eine Engstelle, wo das Wasser in einen schmalen Spalt mündete. Sie mussten über das Fleisch, das sich dort wie eine Brücke gespannt hatte. Aber es war keine Brücke. Es war eine Reihe von ineinander verschlungenen Körpern. Tausende. Einige bewegten sich noch leicht. Die Gliedmaßen zuckten. Einige flüsterten. Tarik erstarrte. »Sie sprechen.« Ezekiel trat auf den ersten Körper. Er wich leicht ein, als wäre er aus Wachs, doch er hielt. »Es ist der einzige Weg.« Tarik zögerte, doch dann tat er es auch. Und Nilo folgte. Zwischen ihren Füßen wimmelte es. Hände griffen nach ihnen. Münder flüsterten Worte wie »Warte«, »Bleib«, »Hilf uns«. Doch die Stimmen waren flach, tonlos, leer. Ezekiel sah sie nicht an. Er kannte sie. Früher waren sie Freunde, Nachbarn, Verwandte. Einer der Körper bewegte sich zu stark. Nilo verlor das Gleichgewicht, stürzte zur Seite. Eine Hand griff nach ihm, zog ihn. Tarik reagierte sofort, zog das Seil, riss den Jungen zurück. Ezekiel stürzte sich dazwischen, trat auf den Körper, der gegriffen hatte, hart, entschlossen, wie auf ein Monster, nicht auf einen Menschen. »Danke«, keuchte Tarik. Ezekiel nickte. »Schneller!« Sie überquerten das Brückengeflecht, das sich unter ihren Füßen windete. Je weiter sie kamen, desto heller wurde das Licht am Horizont. Es war nicht warm. Es war kalt. Doch es zog sie an wie ein Versprechen, wie ein Tor. Und dann Stille. Sie standen auf der anderen Seite. Der Fluss floss wieder ruhig. Der Boden unter ihren Füßen war zwar noch fleischig, aber fester, weniger lebendig. Die Geräusche hatten aufgehört, das Klicken verstummt, nur das Licht blieb, flackernd, aber nah, wie ein blauer Stern. »Wir sind fast da«, flüsterte Ezekiel. Seine Stimme war brüchig. »Nur noch ein kleines Stück.« Doch keiner von ihnen sagte etwas, denn sie alle wussten, das Schlimmste kam immer am Ende. Sie hatten das Fleischmeer hinter sich gelassen, doch keine Erleichterung machte sich breit, denn vor ihnen lag das letzte Gebiet, die Grenzzone, die Wächterlande, dort, wo die Leere nicht mehr nur kroch, sondern regierte. Der Pfad, auf dem sie nun gingen, war schmal. Zu beiden Seiten stieg das Fleisch zu Wänden an, durchzogen von pulsierenden Blutgefäßen, die im Takt eines fremden, tiefen Herzschlags schlugen. Jeder Schritt hallte wie eine Provokation durch das lebende Gewebe, als würde der Boden selbst spüren, dass Eindringlinge auf ihm wandelten. »Wir sind beinahe da«, sagte Ezekiel leise, ohne sich umzudrehen. »Nur noch ein paar hundert Meter.« Tarik sagte nichts. Er hatte aufgehört, Fragen zu stellen. Denn jede Antwort, die er bisher erhalten hatte, war schlimmer gewesen als die Unwissenheit selbst. Er ging stumm neben Nilo, der ausgemergelt, still und blass war. Das Licht vor ihnen war gewachsen, ein gewaltiger blauer Schein, der wie ein gefrorener Sonnenaufgang über der Landschaft hing. Es war schön, beinahe zu schön. »Was genau ist das Licht?«, fragte Tarik schließlich doch, gezwungen von der unerträglichen Stille. Ezekiel antwortete mit langsamer Stimme. »Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Riss in der Realität. Vielleicht das, was von der Welt übrig blieb. Vielleicht ist es nur ein Spiegelbild. Aber du kamst durch, also führt es irgendwo hin, irgendwo, wo es noch Leben gibt.« Tarik blickte zurück. Die Brücke lag still hinter ihnen. Nichts verfolgte sie. Keine Kreatur, keine Tentakel. Nur der Wind, oder das, was wie Wind klang, flüsterte durch die Gänge. Dann blieb Ezekiel stehen. »Was ist los?«, fragte Tarik sofort. »Hör genau hin.« Sie lauschten. Ein Klicken. Nicht laut, aber rhythmisch. Wiederkehrend. Aus mehreren Richtungen gleichzeitig. »Sie wissen, dass wir hier sind«, sagte Ezekiel. »Die Wächter.« Ein Zittern durchlief den Boden. Es war kein Erdbeben. Es war das Erwachen von etwas Größerem, etwas, das unter ihnen schlief oder gewacht hatte. »Was genau sind diese Wächter?«, flüsterte Tarik, obwohl er die Antwort fürchtete. Ezekiel ging weiter, diesmal schneller. »Sie waren nicht immer da. Am Anfang gab es nur den Regen. Und dann kamen sie. Als ob der Regen sie hervorgebracht hätte. Oder sie ihn. Lebewesen? Maschinen? Dämonen?« Ezekiel schüttelte den Kopf. Ich weiß es nicht. Niemand hat je einen Wächter aus der Nähe gesehen und es überlebt. Sie flähen, sie töten, aber nicht aus Hunger, nicht aus Hass, sondern weil sie es tun müssen, als ob sie dafür erschaffen wurden. Ein neues Geräusch schnitt durch die Luft. Kein Klicken, sondern ein tiefes, schleifendes Schaben. Metall auf Knochen oder umgekehrt. Ezekiel blieb abrupt stehen. Vor ihnen, keine 20 Meter entfernt, erhob sich eine Gestalt aus dem Boden. Langsam, bedächtig. Fleisch öffnete sich wie eine Wunde und daraus wuchs der Wächter. Er war gewaltig. Mindestens 5 Meter hoch, kein Gesicht, keine Arme, nur ein massiger Torso mit 2 Beinen, die aus Knochensplittern und vernarbtem Gewebe bestanden. Aus seiner Haut quollen dampfende Blasen, die platzten und dabei einen säureartigen Nebel freisetzten. Seine gesamte Oberfläche pulsierte, als würde etwas darunter zappeln oder atmen. Er hatte keine Augen. Und doch drehte sich sein Körper genau in ihre Richtung. »Nicht bewegen«, flüsterte Ezekiel. Der Wächter verharrte. Aus seinem Inneren kam das Klicken, diesmal laut, eindringlich, wie ein Morse-Code aus einer anderen Welt. Dann öffnete sich sein Brustkorb, nicht mit Gewalt, sondern wie eine Tür. Dahinter nichts, reines Schwarz. Ein leerer Raum, in dem selbst das Licht des blauen Scheins verschluckt wurde. Und aus dieser Öffnung kroch etwas hervor. Ein zweiter Wächter. Kleiner, aber schneller. Mit einem Maul aus messerscharfen Zähnen, das sich über den gesamten Rumpf erstreckte. Seine Bewegungen waren ruckartig, fast mechanisch. »Lauft«, sagte Ezekiel. Sie rannten. Der Fluss war nah. Und mit ihm das Licht. Der Boden bebte. Hinter ihnen das Kreischen der Kreatur, das Sirenen gleich durch das Fleisch hallte. Die Welt selbst schien sich zu verdrehen. Adern rissen auf, Blut spritzte aus dem Boden, der sich unter ihren Füßen auflöste und wieder schloss. Tarik trug Nilo nun, der gestürzt war und nicht mehr aufstehen konnte. Das Kind war zu schwach, zu ausgezehrt. Und das Licht war so nah. »Dort«, rief Ezekiel und deutete auf das Ufer. Der Fluss mündete in einen See, dessen Oberfläche von einer dünnen, fast durchsichtigen Haut bedeckt war. Das blaue Licht hing darüber, schwebend, pulsierend. »Ins Wasser«, rief Ezekiel. Sie sprangen. Das Wasser war eiskalt. Nicht nass. Kalt. Kälte, die durch die Seele schnitt. Der See war flach am Rand, doch tief in der Mitte. Und unter der Oberfläche bewegte sich etwas. Schatten. Gestalten. »Schnell, zum Ufer«, rief Tarik. Sie zogen Nilo mit sich. Der Junge war bewusstlos. Der Wächter erreichte das Ufer. Doch er blieb stehen. Die Kreatur schien das Licht zu fürchten. »Wir haben es fast geschafft«, keuchte Ezekiel. »Dann ein grelles Licht. Blauer Nebel. Ein Geräusch wie das Zerreißen von Raum und Zeit. Sie wurden gehoben. Das Licht zog sie empor. Die Welt verschwand. Doch bevor alles erlosch, hörte Tarik etwas. Einen Schrei. Ein einzelner, verzweifelter Kinderschrei. »Nilo!« Dann kam Dunkelheit. Das Erste, was Tarik spürte, war Schmerz. Er lag auf etwas Hartem. Beton. Kalt. Trocken. Trocken. Er öffnete langsam die Augen. Über ihm spannte sich ein klarer Himmel, blassblau und weit. Keine Wolken. Keine Regentropfen. Keine sauren Schwaden, die sich wie Spinnenweben in der Luft zogen. Nur Stille. Er bewegte sich. Zog mühsam die Arme unter seinem Körper hervor. Alles schmerzte. Seine Beine fühlten sich taub an, sein Rücken brannte. Er hustete und ein bitterer Geschmack erfüllte seinen Mund. Langsam richtete er sich auf. Er war auf einem offenen Feld gelandet, vielleicht ein Sportplatz. In der Ferne erkannte er ein paar Gebäude. Neu, intakt. Menschen liefen herum, ganz normale Menschen. Keine Lehren, keine Wächter, keine Fleischwände. »Nilo«, flüsterte er. Er sah sich um. Niemand. Nur er. Allein. Panik stieg in ihm auf. Erinnerungen wirbelten durch seinen Kopf. Das Licht, der See, der Wächter, der letzte Schrei. »Nilo«, rief er lauter. Seine Stimme zitterte. Ein paar der Menschen in der Ferne blickten in seine Richtung. Ein Mann in einem weißen Kittel rannte auf ihn zu, gefolgt von zwei anderen. »Sir, bleiben Sie ruhig«, rief der Mann, der offenbar ein Arzt war. Tarik versuchte aufzustehen, doch seine Beine gaben nach. Der Arzt kniete sich neben ihn, prüfte seinen Puls, sah ihm in die Augen. »Sie sind am Leben. Sie hatten Glück. Sehr viel Glück.« »Der Junge...« »War ein Junge bei mir?« stieß Tarik hervor. Der Arzt runzelte die Stirn. »Sie waren allein.« Tarik packte ihn am Kragen. »Nein, ich bin nicht allein durchgekommen. Da war ein Junge, etwa 10 Jahre alt. Blass, schwarzes Haar. Er war bei mir.« »Beruhigen Sie sich«, sagte der Arzt, während die anderen Helfer Tarik vorsichtig zurückhielten. »Sie haben schweres Trauma erlitten. Wahrscheinlich Schockzustand. Ihre Verletzungen sind ernst. Sie müssen ins Krankenhaus. Ich will ins Licht zurück«, flüsterte Tarik. Doch das Licht war weg. Als hätte es nie existiert. Nur der blaue Himmel über ihm und die gleißende Sonne, die ihm die Tränen in die Augen trieb. 3 Tage später. Tarik lag in einem Krankenhausbett, umgeben von Maschinen, die piepsten und summten. Seine Beine waren gebrochen, ebenso 2 Rippen. Innere Blutungen hatten gestoppt werden können. Doch der Schmerz war nicht das Schlimmste. Es war die Leere. Er hatte Nilo verloren. Oder zurückgelassen. Vielleicht beides. Er fragte das Personal täglich. Keine Spur. Niemand hatte einen Jungen gesehen. Niemand konnte bestätigen, dass jemand anderes mit ihm durch das Licht gekommen war. Seine Geschichte wurde als Halluzination abgetan. Ein psychischer Nebel nach einem schweren Unfall. Er versuchte, nach Ezekiel zu suchen. Nach Nilo. Nach Greenville. Doch Greenville war nur einer von Dutzenden Städten mit diesem Namen. Und keine davon schien jene verfluchte Hölle zu sein, aus der er gekommen war. Doch in seinen Träumen kehrte er immer wieder zurück. Er sah die Wächter, sah die Brücke aus Fleisch, sah das blaue Licht, das pulsierte wie ein fremdes Herz. Und immer wieder hörte er es. Den Schrei, Nilos Stimme, einsam, verloren im Sturm. Ein Jahr verging. Tarik war zurück im Leben. So sagte man ihm. Er arbeitete wieder, sprach mit Menschen, aß, schlief. Aber innerlich war er nicht zurückgekehrt. Ein Teil von ihm war in jener Welt geblieben, eingeschlossen hinter Fleisch und Regen. Manchmal setzte er sich in der Nacht ans Fenster, schaute hinaus in den Himmel und wartete auf ein Zeichen, auf ein Leuchten, auf ein Rauschen, auf ein Klicken. Aber nichts kam. Bis zu jenem Abend. Es war Herbst. Der Himmel war grau, Regen hing in der Luft, doch er war noch nicht gefallen. Tarik saß am Fenster, wie so oft. Da hörte er es. Ein Klicken. Nur ganz leise. Ein einzelner Ton. Dann noch einer. Er stand auf, langsam, mit pochendem Herzen. Öffnete das Fenster. Nichts. Nur der Wind. Er schloss es wieder, drehte sich um. Und dort stand er. Nilo. Nicht älter, nicht verändert, aber leer. Sein Blick war glasig, seine Haut fahl, seine Kleidung triefend nass, obwohl es nicht geregnet hatte. Wasser tropfte in kleinen Rinnsalen auf den Boden. »Nilo«, hauchte Tarik. Der Junge sagte nichts, aber er trat einen Schritt vor und mit ihm kam der Geruch, Regen, Fleisch und etwas anderes. Etwas, das nur Ezekiel einmal beschrieben hatte, verlorene Menschlichkeit. Du bist nicht mehr, flüsterte Tarik. Nilo neigte leicht den Kopf, dann öffnete er den Mund. Es regnet, sagte er. Ein Tropfen fiel auf die Fensterscheibe, dann ein weiterer, dann viele. Und draußen begann es zu klicken. Der Regen fiel in schweren, unregelmäßigen Tropfen. Es war nicht wie der Regen, den man kannte. Nicht frisch, nicht reinigend, sondern träge, dickflüssig und von einem säuerlichen Geruch durchzogen, der sich sofort in Textilien fraß und auf der Haut ein Brennen hinterließ. Es war der Regen von dort. Der Regen, vor dem Ezekiel immer gewarnt hatte. Tarik starrte Nilo an, unfähig, sich zu bewegen. Der Junge stand noch immer im Türrahmen. Das Wasser tropfte von seinem Körper, obwohl es draußen erst begonnen hatte zu regnen. Seine Augen waren leer, zwei Löcher im Gewebe eines einst lebendigen Wesens. »Nilo?« fragte Tarik mit brüchiger Stimme. Der Junge antwortete nicht. Stattdessen trat er einen weiteren Schritt vor. Seine Bewegungen waren langsam, ruckartig, nicht wie bei einem Menschen, sondern wie bei einer Maschine, die vergessen hatte, wie man läuft. Tarik wich zurück. Seine Beine zitterten. Der Schmerz in seinem Rücken war plötzlich wieder da, doch er zwang sich, aufrecht zu bleiben. »Bist du es wirklich? Oder bist du einer von ihnen?« Nilo hielt inne. Seine Lippen öffneten sich, doch keine Stimme kam heraus. Nur ein leiser, röchelnder Laut, wie das Atmen eines alten Mannes, der an seiner eigenen Geschichte erstickt. Dann sagte er, »Es tut weh.« Tarik erstarrte. Die Stimme war hohl, aber es war Nilos Stimme. Verzerrt, langsam, wie durch einen Filter gezogen. »Was tut weh?« flüsterte Tarik. »Alles.« Der Regen wurde stärker. Draußen begann es zu klicken. Nicht nur einmal. Es war ein Muster, ein Echo, das durch die Straßen hallte. Und dann ein tiefes Grollen. Nicht vom Himmel, nicht vom Donner, sondern aus dem Boden. Etwas hatte den Weg gefunden. Etwas war ihm gefolgt. Tarik wich weiter zurück. Doch er konnte sich nicht von dem Jungen abwenden. »Bist du allein hier?« fragte er. Nilo schüttelte den Kopf, langsam, mechanisch. Dann drehte er sich zur Seite. Auf der Straße standen weitere Gestalten, Männer, Frauen, Kinder, nass, fahl, mit offener Haut und blicklosen Augen. Ihre Körper zuckten leicht im Takt des Regens. Und dann kam der Wächter. Er wuchs aus dem Asphalt wie eine Krankheit. Fleisch brach durch den Boden, Knochen ragten hervor und innerhalb weniger Sekunden stand er da, riesig, dampfend, mit geschlossenen Lidern und einer Brust, die sich wie ein Tor öffnete. Das Licht folgte ihm, nicht das blaue Licht von damals, sondern ein anderes, eine schwärzliche Leere, durchzogen von violetten Rissen, wie zersplittertes Glas hinter Rauch. Tarik begriff. Das Licht war nie eine Rettung gewesen. Es war ein Filter, ein Übergang, eine Prüfung. Diejenigen, die nicht bestanden, wurden zurückgelassen oder zurückgebracht. Er war durchgekommen. Ja, aber Nilo nicht. Und jetzt war Nilo der Bote. »Warum bist du hier?« flüsterte Tarik. Nilo trat einen weiteren Schritt näher. »Du hast mich fallen lassen«, sagte er. Tränen traten Tarik in die Augen. »Ich wollte das nicht. Ich habe dich gesucht. Ich konnte dich nicht halten.« »Aber du hast es versucht«, sagte Nilo. Einen Moment war da etwas in seinen Augen, etwas Menschliches, eine Erinnerung. Dann war es wieder fort. Hinter ihm öffnete sich der Wächter weiter. Aus der Dunkelheit trat etwas hervor, ein Schatten, der sich nicht bewegte, sondern sich einfach war. Tarik wusste, was das bedeutete. Es war seine letzte Chance. Nicht zur Flucht, sondern zur Entscheidung. Er blickte auf Nilo. Der Junge zitterte nun. Das Wasser auf seiner Haut begann zu rauchen. Der Regen brannte sich durch ihn hindurch, er war nicht mehr lebendig, aber auch nicht tot. »Komm«, sagte Tarik und streckte ihm die Hand hin, »ich bleibe bei dir.« Der Wächter beobachtete, lautlos, ohne Urteil. Nilo sah auf die Hand. Dann trat er näher, berührte sie, und für einen Moment war alles still. Kein Regen, kein Klicken, nur Dunkelheit. Und dann Licht, das echte, warm, goldgelb, hell wie die Sonne vor der Zeit. Ein Riss öffnete sich im Raum, eine neue Möglichkeit, ein anderer Weg. Doch diesmal war es nicht Tarik, der hindurchtrat. Es war Nilo, allein. Hinter ihm schloss sich der Riss und der Regen hörte auf. Tarik stand regungslos da, die Hand noch immer ausgestreckt in Richtung des geschlossenen Risses. Der Regen hatte aufgehört und mit ihm das Klicken, das Wabern, das Atmen der anderen Seite. Zurück blieb nur Stille. Doch sie war nicht friedlich. Sie war leer. Eine Stille, wie sie nur nach einer Entscheidung kommt, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Die Straße war verlassen. Die Wächter verschwunden. Die Kinder des Regens hatten sich im Nebel verloren. Nur noch Pfützen auf dem Asphalt zeugten von der Begegnung. In ihnen spiegelte sich kein Himmel, nur das matte Licht der Straßenlaternen, die plötzlich wieder zu funktionieren schienen. Tarik ging ein paar Schritte. Seine Knie zitterten. Nicht vor Angst, sondern weil etwas aus ihm gewichen war. Vielleicht Hoffnung. Vielleicht etwas Tieferes. Vielleicht das, was man verliert, wenn man zwischen zwei Welten gestanden und sich für keine entscheiden konnte. Er hatte Nilo gehen lassen. Diesmal freiwillig. Und das war schlimmer als jeder Verlust zuvor. Er setzte sich auf den Bordstein. Es war fast Mitternacht. Die Stadt war ruhig. Keine Sirenen, keine Stimmen. Nur sein Atem und das leise Tropfen von Regen, der längst aufgehört hatte. Doch es war nicht das Ende. Nicht für ihn. Er wusste nun, was das Licht wirklich war. Es war keine Erlösung, keine Flucht. Es war ein Prüfstein. Es teilte nicht zwischen Gut und Böse, nicht zwischen Schuldigen und Unschuldigen, sondern zwischen jenen, die bereit waren, loszulassen, und jenen, die ewig festhalten wollten. Und er hatte sich nicht entschieden. Er hatte gezögert. In jener Sekunde, als der Riss sich öffnete, hätte er springen können. Mit Nilo. Oder alleine. Aber er hatte gehofft, dass etwas anderes geschehen würde, dass jemand ihn retten würde, dass das Licht ihn wieder tragen würde. Doch es hatte ihn nur angesehen, ohne Mitleid, ohne Urteil. Ein Geräusch hinter ihm, ein leises Kratzen. Er drehte sich nicht um. »Ich weiß, dass du noch da bist«, sagte er leise. Und tatsächlich, ein Schatten löste sich aus dem Nebel. Keine Gestalt, kein Wächter, sondern ein Etwas, formlos, schwarz wie Pech. Es glitt über den Asphalt wie Rauch, zog einen Kälteschleier hinter sich her, der die Pfützen gefrieren ließ. Es war das, was geblieben war, das, was durch ihn hindurchgeschaut hatte, das, was beobachtete, wie Menschen Entscheidungen treffen. Es war weder Feind noch Freund, es war nur da. »Was willst du noch von mir?«, fragte Tarik. Keine Antwort, nur Bewegung. Das Ding kam näher. Fast liebevoll legte es sich um ihn, wie ein Mantel aus dunklem Nebel. Tarik spürte keine Angst mehr, nur Müdigkeit. Er verstand nun, warum Ezekiel immer so ruhig gewesen war, warum er so entschlossen wirkte. Obwohl seine Welt längst zerbrochen war. Wer dem Regen zu lange trotzt, wird nicht mehr nass. Er wird taub. Und dann leer. »Bin ich jetzt einer von euch?«, flüsterte Tarik. Wieder keine Antwort. Aber das Wesen zog sich nicht zurück. Es blieb. Eingehüllt in Stille. Dann plötzlich ein Licht. Doch es war nicht blau, nicht kalt, sondern warm, golden, wie Sonnenlicht auf Sand. Tarik hob den Kopf. Dort am Ende der Straße stand ein Junge. Nilo. Nicht leer, nicht verloren, sondern lebendig. Und hinter ihm Ezekiel. Erschöpft, aber aufrecht. Das Gesicht voller Narben, doch die Augen wach. Sie sagten nichts. Doch Tariq verstand. Das Licht hatte sie geprüft. Und sie hatten es bestanden. Nicht durch Flucht, sondern durch Erinnerung. Durch Loslassen. Und durch Opfer. Das Wesen neben ihm begann sich zurückzuziehen. Es löste sich wie Rauch in der Morgensonne auf. Zurück blieb Tariq. Aufrecht, schweigend, verändert. Er stand auf, ging auf das Licht zu. Und diesmal hatte er keine Angst mehr. Denn er wusste, das wahre Grauen war nie der Regen gewesen. Nie das Fleisch, nie die Wächter. Es war das Vergessen. Und solange er sich erinnerte, war er nicht verloren. Nicht ganz. Am Horizont dämmerte der Tag. Die erste Sonne seit Jahren. Tariq ging ihr entgegen. Und irgendwo, tief in der Stadt, begann es wieder zu klicken. Doch diesmal klang es wie ein Uhrwerk. Wie Zeit, die weiterging. Wie ein neuer Anfang.